Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 14 von Abgestaubt, dem Fußball-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Maximilian Ratzenböck, aber ich bin nicht allein. Ich habe auch meinen früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei Funke. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Herzlich willkommen auch mir.
Wie geht's dir?
Gut.
Ja?
Ja, war einiges los am Wochenende. Es ist viel zu besprechen.
Es hört nicht auf. Überhaupt die letzte Fußballwoche war interessant. Schauen wir mal kurz rein, was wir heute so besprechen. In deiner Headline hören wir, dass es nie mehr Vizekusen geben wird?
In dem Fall Loserkusen, wie sie auch böserweise genannt werden. Mhm. Da habe ich da einen Zettel voll mit Dingen, die ich besprechen will.
Ganze Zettel voll. Interessant. In meiner Headline sprechen wir über die Transfers in Österreich. Wie sie jetzt gerade ausschaut, das Fenster schließt ja in zwei Wochen ab. Ein paar Sachen sind schon passiert. Wir schauen natürlich auch, wie wir euch versprochen haben, die besten Freistoßschützen aller Zeiten an und Kleinigkeiten, die noch passiert sind. Tabellenführer in Spanien, Girona, seit 15 Spielen
ungeschlagen.
Seit 16 Pflichtspielen jetzt mittlerweile.
Großartig.
Ja, Wochenende wieder 1-5 gewonnen.
Man müsste es mal ganz genau anschauen, so wie ich mir Leverkusen genau angeschaut habe, was der Grund dafür ist. Wie können die, wie ist das passiert, warum ist das so?
Ja, das ist die Aufgabe vielleicht fürs nächste Mal schon. Weiter, Lionel Messi ist Weltfußballer.
Ja.
Ballon d'Or gewonnen.
Ist ja, diese ganzen Memes und die ganzen lustigen Dinge, wo dann and the Oscar goes to Lionel Messi.
Germany's Next Topmodel.
Lionel Messi. Ja, okay. Gibst ihm noch einen als Abschluss?
Aber wieso? Das ist ja keine Abschlusstrophäe.
In Wirklichkeit ist es keine Abschlusstrophäe und das hätte Erling
Haaland. Auch nicht in der Theorie? Das ist überhaupt gar kein Abschlusstrophäe.
Ja, ich verstehe es, beim besten Fußball aller Zeiten kann ich so 10% Verständnis aufbringen, dass man dem vielleicht nochmal einen geben will.
Weil er erst 8 hat.
Ja, der hat keinen Platz mehr dafür.
Ja, wohin?
Ja, und, aber ja, für Haaland ist halt super traurig. Nicht nur jetzt generell.
Der wird nie wieder so ein Jahr haben in seiner Karriere.
Ja, das warten wir mal ab.
Nein, aber was soll er noch gewinnen?
Ja, nein, er kann.
Weißt, er kann nicht mehr gewinnen.
Wenn er jemals wieder so eine hat und es gibt nicht, also es, dann muss er es werden. Dann kann es nicht, dann kann es niemand anderer werden. Wenn er noch einmal so eine Saison hat, was du, wie gesagt, wahrscheinlich unmöglich ist, müsste es auf jeden Fall werden. Ja. Und man darf nicht vergessen, der hat auch einige finanziellen Einbußen deswegen.
Warum?
Ja, weil er, wenn er Fußballer
ist.
Bitte was?
Boni.
Zum Beispiel. Oder auch Werbeverträge oder was auch immer, der möglicherweise mehr bekommt, wenn er Fußballer oder Ballon d'Or Gewinner ist. Ne?
Also Haaland stirbt um Geld.
Doch nicht nur, und um Prestige natürlich.
Ja, Prestige natürlich auch. Ne? Weiters ist noch was passiert. Kai Bernstein ist verstorben, der Hertha BSC-Präsident. Über Nacht.
Aus dem Nichts.
Mitte 40.
Ja, es ist
Anfang Mitte 40. Fuck. Man kann ja nichts dazu sagen.
Was will man sagen? Man weiß nichts. Man weiß noch gar nicht, glaube ich, genau, was passiert ist.
Es ist keine Fremdeinwirkung, aber Ärzte sagen, bei einem Mann in dem Alter ohne Erkrankungen gibt es die Diagnose natürlicher Tod nicht.
Und fit war der ja auch, also der war ja nicht irgendwie, der war da top ausgeschaut, alles in Ordnung.
Ist schrecklich eigentlich, ja.
Ja, solche Dinge passieren leider.
Brutal. Da kann man eigentlich nur beten, das will ich nicht machen und nicht sagen, aber man kann nur froh sein, dass man gesund ist und gesund bleibt.
Genieß jeden Tag.
Genau, richtig. Wir waren schon bei Girona, die seit 16 Spielen, Pflichtspielen umgeschlagen sind. Erster sind in der spanischen La Liga. Gestern hat es beim Tabellenzweiten ein Spektakel gegeben, und zwar Real Madrid wurde irgendwie nach vorne gepfiffen und der Gegner wurde etwas, wurde runtergepfiffen.
Diese Behauptung unterstütze ich zu 100%. Jeder, der es gesehen hat und jeder, der gesehen hat, welche Szenen der VAR gewählt hat, um sie dem Schiedsrichter dann zu zeigen.
Ganz kurz zur Einordnung noch einmal, bevor wir tiefer eingehen. Almeria im Bernabeu ist 2-1 vorne auch schon.
Im Bernabeu, ganz wichtig,
Bernabeu. Was du ja eigentlich nicht schaffst als Almeria,
normalerweise.
Ja, einen Tag für die Götter haben. 1-2 für Real, von hinten angeköpft, dann gibt es einen Elfmeter.
Man schaut genau.
Dann wird es faul, also Hand gepfiffen.
Dann kommt der VAR und zeigt aber nur die Lupe her, wo man eben nicht sieht, was genau passiert ist, sondern nur das Vergehen sozusagen sieht. Und wenn man aber, so wie wir es dann im Fernsehen gesehen haben, alles sieht, kann man sich gar nicht dagegen entscheiden. Also man, das, wie gesagt, im Bernabeu, du vielleicht war ja, der war.
Es geht ja noch weiter.
Es
geht ja weiter. Nach dem 3-1 in der 63. Minute für Almeria pfeift der Schiedsrichter zuerst gar nicht. Er steht zwei, also das Ganze ist eine Situation, wo Jude Bellingham den Ball verliert in der Mittelauflage und der Gegenstoß dann das Tor bringt, das 3:1 bringt und Tor. Und dann kommt der VAR und sagt, pass auf, da ist ein Foul passiert. Das muss man nicht pfeifen, in meine Augen. Das passiert in einem Zweikampf. Ja, natürlich hat er die Hand im Gesicht.
Ja,
okay.
Aber das ist so eine Bewegung, wo er sich so umdreht und wegdreht. Genau. Also
wenn man es pfeift, pfeift das. Wenn man's nicht. Aber er steht 2 Meter daneben und dann gibt er aber doch Foul.
Genau, das ist das Ding. Man sieht ganz eindeutig, vor allem in der großen Kamera hast du gesehen, dass er einfach direkt daneben steht.
Ja, waren es überhaupt 2 Meter? Ja. Das war es auch noch nicht, weil in der 70. Minute Real Madrid erzielt in Form von Vini Junior das 2:2 und wieder wird nur eine Perspektive eingespielt.
Das geht praktisch genau das Gleiche noch einmal.
Auf der es ausschaut, als würde er einfach regulär, ist sehr regulär, mit der Schulter rein. Genau. Ins Tor. Es war aber auch der Oberarm.
Es war eindeutig der Oberarm.
Der Schiedsrichter am Platz, wir sprechen wieder vom VAR, der unterstützt, unter Anführungszeichen, das ist wirklich ein großes Anführungszeichen, der unterstützt, der zeigt wieder nur das Bild vom regulären, also vom vermeintlich regulären Tor, vom vermeintlich regulären Kamerawinkel. Und zwar, als hätte Vinicius Junior mit dem Oberarm, mit der Schulter das Tor erzielt.
Was, wie gesagt, wenn man, okay, wenn es einmal passiert in einem Spiel, nehme ich die menschliche Komponente mit rein, vielleicht sieht man was nicht, aber wenn es zweimal passiert, genau dasselbe, und es wird beide Male die Lupe genommen, wo man eben glaubt, dass es okay ist, dann stimmt was nicht. Ich unterstelle
dir alles.
Bernabeu und...
Das ist ein Backler.
Ja.
Also ich würde jetzt...
Harten Worte würde ich nicht wählen, aber...
Ich habe mal ein Feedback bekommen vom Johnny Hofer nach unserer dritten, vierten Folge. Da haben wir über irgendwas Schiedsrichter geredet und der hat gesagt, du bist da mit zu viel Emotion drin und das ist zu populistisch. Verstehe? Aber...
Emotion ist Emotion.
Wir haben letzte Woche mit Stefan Ebner gesprochen.
Genau.
Und der hat gesagt, das sind... Du kriegst Ratschläge von den Leuten, die da drinnen sitzen. Auch als VAR kommt dann noch einmal einer, der neben dir sitzt und sagt, du, pass auf, ich würde das und das machen. Also da beraten sich 3 bis 5 Profis. Und am Spielfeld stehen auch 4 mit dem 4. Offiziellen. 4 Profis.
Gut, nimm den 4., wenn er weit weg, was auch immer.
Dann nehmen wir 3. Und alle diese 7 bis 8 Schiedsrichter bekommen es nicht hin, eine richtige Entscheidung zu treffen. Gut, passiert vielleicht einmal. Diese 7 bis 8 Schiedsrichter machen 2-mal im selben Spiel für dieselbe Mannschaft aus einer Situation, wo jeder, der Almeria-Trainer hat sich seine Jacke ausgezogen und hat gesagt, ich will nach Hause. Das passiert nicht als Zufall.
Das glaube ich auch nicht.
Da kann man jetzt jeder Sky-Moderator Populismus unterstellen, das ist mir egal, aber das ist kein Zufall.
Du darfst es...
Und Real braucht jeden Punkt.
Richtig.
Jeden.
Sowieso.
Wegen den vorher
erwähnten Girona. Und du darfst nicht vergessen... Also ich würde den Schiri am Feld sogar rausnehmen, weil wenn der dann nur diese eine Lupe zugespielt bekommt, dann kann er vielleicht glauben, dass er es falsch gesehen hat, wenn er dann eindeutig sieht in der Lupe, dass es ja sozusagen passt jetzt beim Tor zum Beispiel mit der Schulter. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon mit Herrn Ebner telefoniert und gesprochen und er hat gemeint, dass wenn solche Fehler passieren, dass es die menschliche Komponente ist, die Fehler macht.
Acht menschliche Fehler.
Deswegen geht das nicht. Also es ist unmöglich, dass der hier, ich glaube, wie gesagt, du hast recht, who the fuck is Dings, wir wollen Almeria und auch Girona, wer ist, wir brauchen Real Madrid ganz oben, Champions League werden es schon schaffen, also sagen wir jetzt, sie werden nicht abflotten.
Nein, aber nicht.
Wie gesagt, das ist der Real-Bonus, das ist der Bayern-Bonus, das ist der, in Italien fällt mir jetzt keiner ein, vielleicht der Juve-Bonus, es gibt die Bonusse, die gibt's.
Die Boni.
Die nicht nur solche Boni,
genau.
sondern
wie nochmal?
Kaching. Nicht diese Boni, Geld zählen, sondern ja, für die großen Mannschaften, ich glaube, man will die einfach in den großen bewerben und ganz vorne in den Ligen sehen.
Mhm. Die Boni, ein berühmter italienischer Mittelstürmer.
Toni Boni,
da
falls ich
hatte ich schon bessere Überleitungen. Wir sprechen jetzt über die besten Freistoßschützen aller Zeiten. Funke, wer sind deine Top 5 Freistoßschützen of all time?
Ich fange natürlich von hinten an, damit der Erste dann sozusagen der Letzte ist. Und beim Letzten war ich mir nicht ganz sicher, ob ich Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi nehmen soll. Mhm. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe gesehen, dass der Lionel Messi in Wirklichkeit, der hat immer den gleichen Freistoß reingekaut. Ja. Also der macht mit linken, steht meistens ein bisschen rechts und haut ihn ins Lange. Also... Ich habe mich für Cristiano Ronaldo entschieden, weil er auch mit seiner Schusstechnik neue Maßstäbe gesetzt hat, sage ich jetzt mal.
Von 2007 bis 2012 herum.
Ja, halt, ja. Also seine Freistöße, diese ganzen Sachen.
Ja, der Flatterball.
Genau, der sich absenkende Flatterball.
Genau.
Nummer 4, ja. Ein Mann, der die Striche gezeichnet hat, wie man so schön sagt. Und zwar, wenn es hat sein müssen, auch von der Mittelauflage, das Ronald Koeman.
Aha, Ronald Koeman, wahrscheinlich die meisten nicht. Auf der
Ronald Koeman, schau es mal an. Ronald Koeman,
ich kenn's.
Schaut es euch einmal an. Ronald Koeman hat wirklich, also der Strich an sich.
Hat auch die sechst meisten Fußballtore überhaupt geschossen mit 60, Freistoßtore mit 60.
Fußballtore wäre ein bisschen Ding gewesen. Gut, kommen wir zu Nummer 3, die Top 3. Auf der Nummer 3 habe ich gewählt Sinisa Mihajlovic. Der hat auch der hat auch alles können. Der hat sowohl als auch von jeder Situation und so weiter bei Lazio Rom damals auch große, große, große Freistöße geschossen. Die Nummer 1 ist eh klar, zu der komme ich aber noch nicht. Ja. Aber die Nummer 2 muss Roberto Carlos sein. Mhm. Wie die ORF-Kommentatoren gerne sagen, Roberto Carlos. Weil er einfach ganz arge Freistöße geschossen hat und Dinge gemacht hat, die vorher nie wer gemacht hat. Und die Nummer 1 ist klar, da sind wir uns, glaube ich, weltweit überall einig, muss, ich weiß den Nachnamen jetzt nicht, ergänze bitte, Juninho
Pernambuciano. Dankeschön. Ich bin da irgendwie grundsätzlich nicht so weit weg. Meine Nummer 5 ist Cristiano Ronaldo, aufgrund von der Dominanz von diesen Freistößen bei Manchester United bis 2-3 Jahre in Madrid.
Genau.
Weil die waren halt nicht haltbar und nicht berechenbar. Mir fällt da der eine ein gegen Portsmouth. Der
senkende,
der sich gerade über die Mauer drüber einfach senkt.
Sowas hat er, das war wirklich Weltklasse.
Gegen David James nämlich. Ja, gut. Mit den Cornrows damals, kann ich mich noch gut erinnern. Wo sie nur umdreht dann und in die Luft
schreit. Ja, dass du dich erinnerst, was für Frisuren die Tormänner gehabt.
Ja, ich kann mich an solche Sachen erinnern. Einschneidendes Erlebnis, dieser Freistoß.
Okay.
Messi finde ich einfach zu wichtig, seine Freistöße.
Ja, auch. Das stimmt auf jeden Fall.
Und was man bei Messi, das ist natürlich im Spiel ganz wichtig, auch wenn man über ihn spricht, das schaut nicht aus, als müsste sich der bemühen.
Ja, der bemüht sich auch nicht,
sag ich dir. Mir gefällt mir einfach so gut. Und ich hab auch jetzt kürzlich ein Interview gesehen mit Kevin Prince Boateng.
Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen.
Torjäger von Barcelona.
Wo er halt gesagt hat, der macht was.
Ja, und wir haben ihn gefragt, ob er Fieber hat, wenn er einen nicht genau ins Kreuzeck geschossen hat.
Und das ist auch der Unterschied zwischen Messi und Ronaldo. Nur ganz kurz, der Ronaldo hat trainieren müssen für das, was er kann. Der Messi, der kann das einfach.
Ja, genau. Das ist das Ding. Dann ist bei mir auf Nummer 3 David Beckham.
Habe ich auch kurz überlegt und ist natürlich, ja.
Das ist seine Nummer, also Flanken und Freistöße, also auch er, dieses eine Freistoßtor gegen Griechenland 2001
ganz
in
wichtig.
Manchester, nämlich nicht in Wembley, wo England sonst spielt, sondern in Manchester. Ob es jetzt auf Stratford End war, weiß ich nicht, aber
wegen
diesem Tor war England bei der WM 2002, genau. wo er seinen von den Leuten ja angedichteten Fehler von 98 damit hoffentlich wieder gut machen konnte. Das ist so ein Moment, der den Beckham überhaupt in diese Sphären bringt. Ja? Dann Nummer 2 habe ich Roberto Carlos. Der hat auch einen charakteristischen Freistoß, den kennen wir auch alle.
Gegen Frankreich damals.
Wo man
damals
nicht weiß, wo Albert Einstein heute noch rechnet, wie das reingegangen ist. Und Nummer 1 ist auch Juninho Pernambuciano, weil der hat 77 Freistöße gemacht, Tore gemacht. Und das ist halt einfach der Unterschied.
Und zwar von überall.
Ja, der Unterschied ist der, dass der von 38 Meter aus dem rechten Halbfeld Oliver Kahn einen unter die Latte gedonnert hat, oder mehrere. Ich glaube, die haben ja in diesen Lyon-Bayern zwischen 2002 und 2004 hat er mehr als ein Freistoß da geschossen.
Ja, da haben sie ganz oft gegeneinander gespielt.
Genau, und da hat, also diese Freistoßtore von dem sind von einer unglaublichen Schwierigkeit, weil die Distanz einfach so groß ist. Also der hat die nicht vom 16er reingeschlänzt wie Ronaldinho, der deswegen nicht auf der Liste ist. Weil
bei mir auch nicht, ja.
Der kann das auch, aber anders.
Ganz anders. Yeah?
Also Juninho, für alle Kids, die den vielleicht nicht kennen,
unbedingt anschauen. Auf YouTube sofort anschauen, bester Freistoßschütze.
Absolut. Ever. Also glaube ich, ist auch international so anerkannt.
Ich glaube auch. Also ich glaube, dass der hier die Liste anführt.
Ja. Also ich habe es durch die KI gejagt und habe gesagt, findest du Listen? Und der hat gesagt, ja, jede Liste, die ich angefragt habe, war Nummer 1 Juninho.
Wie gesagt.
Ja, so schaut's aus. Wir schauen von den besten Freistoßschützen der Welt zu den besten 11 in Deutschland. Lieber Funke, deine Headline, nie mehr Loserkusen.
Nie mehr Loserkusen. Wie wir wissen, hat Leverkusen ja bis jetzt in seiner Karriere sozusagen nicht wirklich viel Glück gehabt mit Meisterschaften oder Finalsiegen. Wir erinnern, dass sie, glaube ich, dreimal hintereinander Zweiter waren, hinter, weiß nicht genau, in welchen Jahren das war.
Unterhaching 2000, dann Bayern 2001.
Genau, solche Sachen.
Unterhaching hat es am letzten Spieltag wo Ballack ein Eigentor gemacht hat, deswegen sind sie nicht Meister geworden.
Oder das Finale der Champions League, wie wir wissen.
Ja, Madrid.
Aber das ist vorbei anscheinend. Mhm. Das ist vorbei, weil, und jetzt kommen ein paar Statistiken, die halt jedem Leverkusen-Fan runtergehen müssen wie Öl. In der Bundesliga 18 Spiele. Keine Niederlage, 15 Siege, 3 Unentschieden, 50-14 Tore.
Überragend.
Ganz vorne mit 48 Punkten, 7 Punkte, nachdem die Bayern gestern gebatzt haben gegen Werder vorne. Ich glaube, 14 Punkte oder sogar mehr auf den dritten. Also da spielt sowieso nur noch Bayern eine Rolle. Wenn man noch die Euroleague-Spiele dazu nimmt, 6 Spiele, haben sie auch alle gewonnen. Mhm. Dann nimmst du noch die 3 Kappa-Team dazu, die dieses Jahr waren, auch alle gewonnen. Insgesamt 27 Spiele. Und keine Niederlage.
Du hast dir Leverkusen genauer angeschaut. Ist es der Xavi Alonso-Effekt?
Es ist natürlich perfekte Überleitung. Meines Erachtens nach ist es zu 98%. Man darf die Scouting-Abteilungen und so, die diese Spieler, die jetzt gut funktioniert oder die dann gut funktioniert haben unter Xavi Alonso, natürlich nie rausnehmen. Mhm. Aber es ist Xavi. Es ist Xavi Alonso. Du musst dir nur mal anschauen, unter wem der Xavi Alonso gespielt hat. Mhm. Da war der Mourinho. Real, da war Ancelotti, Guardiola.
Rafa Benitez bei Liverpool.
Und Benitez bei Liverpool. Und wenn du jetzt, ich kann natürlich nicht genau ins Detail gehen, da will ich jetzt 5 Stunden hier sitzen, aber wenn du es dir genau anschaust, kann man wirklich sowas sagen wie, der hat die Kombination aus diesen 4 Trainern genommen, alles, was er gelernt hat, und hat daraus was Neues gemacht. Mhm. Es ist meines Erachtens nach der nächste Schritt in die Zukunft des Fußballs.
Wie schaut der aus?
Pass auf. Also wie gesagt, ich finde, er mischt es perfekt.
Ja.
Und als Spieler war ja sowieso, er hat die perfekte Position auch gehabt als Spieler, sodass er das Spiel immer gesehen hat und so weiter. Was ich jetzt besonders toll finde bei ihm ist, das defensive Konzept. Weil es das erste technisch-defensive Konzept ist, das darauf ausgelegt ist, Mannschaften, die hohes Pressing zu spielen, während sie Pressing spielen, unter Druck zu setzen. Jetzt wird es ein bisschen taktisch für alle Taktikfüchse. Du hast im Ballbesitz immer die drei Verteidiger, die hinten stehen, wo man herausnehmen muss, eindeutig den Tah, der auch vorne viel spielt und 4 Tore macht und im Aufbauspiel die Nummer 1 ist. Und sie haben, was auch noch sehr schwierig ist und was man heutzutage braucht, einen Tormann, der sozusagen mitspielen kann, wenn sie rausspielen. Und sobald das Gegenpressing beginnt, wird aus der Dreierkette eine Viererkette, praktisch ein fünfter Anspiel, noch eine fünfte Position mit dem Tormann zum Anspielen und somit kommen sie nie oder verlieren ganz selten den Ball in ihrem eigenen Drittel hinten. Ich habe hier einen unfassbaren Zettel mit allen möglichen Dings drauf. Zum Beispiel, sie haben die längsten Passspielketten, das heißt die längsten Pässe, wo der Gegner nicht dazukommt. Das ist mit einem, man kann sich es nur wirklich anschauen, mit einem wunderschönen Verschieben hat das zu tun. Und die Tatsache, dass sie auch so schnell umschalten können, beweist, dass sie jetzt erst im letzten Spiel gegen Red Bull Rasenball Leipzig das erste Kontertor bekommen. Mhm.
Bist weit reingegangen, hä?
Und dann musst du dir noch überlegen, was braucht jede gute Mannschaft? Eine Achse. Mhm. Die hast du erstens mit Tah in der Mitte, dann hast du den Xhaka, der für mich der Xabi Alonso von Xabi Alonso ist. Mhm. Also der Xhaka spielt praktisch die gleiche Rolle, die der Xabi Alonso in seinen Mannschaften immer gespielt hat. Mhm. Ist auch vom Aussehen her sehr ähnlich, möchte ich jetzt mal sagen, von der Art und Weise, wie sie sich bewegen und wie sie spielen. Ja, vom Aussehen, weiß ich jetzt nicht, wie sie beide so ausschauen, aber von der Art und Weise, wie er sich bewegt und so weiter. Und dann kommt vorne natürlich der Wirtz.
Viele sagen ja, das ist der talentierte deutsche Spieler.
Mit Musiala zusammen.
Überhaupt. Die beiden.
Die zwei sind für mich auch die Zukunft des deutschen Fußballs auf jeden Fall. Und der spielt halt einen Zehner, einen wunderschönen Zehner. Also hat mal der Xabi Alonso in einer Pressekonferenz gesagt über ihn so praktisch, wenn er mit uns spielt, sind wir die beste Mannschaft. Mhm. Also er ist ganz wichtig für die Mannschaft. Und zeigt auch, dass er ganz wichtig ist, weil er ist der erfolgreichste U21-Scorer in der Europa-League-Geschichte. Ich meine, es gibt jetzt noch nicht so lange die Europa-League-Geschichte, aber er macht es richtig gut.
Aber mittlerweile auch schon seit 15 Jahren.
Nein.
Nur länger. Ich glaube, 2007 war das letzte UEFA-Cup-Finale.
Wirklich?
Warte, lass mich kurz nachschauen.
Ich hätte gesagt, das gibt es seit 5, 6 Jahren oder so.
Nein.
Das gibt's
ich weiß
ja nicht.
Es nämlich noch, weil das letzte UEFA-Cup-Finale habe ich in einem Hotel in Istanbul geschaut. Da war ich beruflich in Istanbul. Ich weiß nicht, nur genau. Europa League. Das war... So, seit wann gibt es die Europa League? Seit 19. Ja, also heuer werden es in diesem Jahr werden es 15 Jahre. Ja.
Heftig. Dann ist das noch mehr wert, dass er der Topscorer ist, also der unter 21 Topscorer der Europa League. Und dann geht es nach vorne, wo du ja nur zum Schwärmen anfangen kannst. Dann hast du. Ich meine, man muss natürlich jetzt dann, aber komme ich gleich dazu, offensiv hast Grimaldo, Bonifaz und die alleine sind mit ihren Scorerpunkten für mehr als die Hälfte der Bundesliga-Tore zuständig von Leverkusen. Also ist halt jetzt das Problem, und das ist jetzt die Frage, die sich nach dieser kleinen Analyse auftut, können die das durchdrucken bis zum Schluss?
Also
haben die die Tiefe des Kaders?
Bonifaz ist ja verletzt, soweit ich weiß.
Genau, und jetzt ist am Wochenende sind der Firmbong hat, glaube ich, raus müssen in der 15. Mit einem Ziergerl oder was auch immer es war und Palacios auch irgendwie noch in der ersten Halbzeit.
Es wird in Leverkusen als Bonifaz-Ersatz seit dem Wochenende jetzt ein Name, der am Samstag gegen Granada verloren hat, gehandelt. Und zwar ist es der Spanier, und zwar Borja Iglesias von Betis. Ja, ich weiß nicht, wie der den ersetzen soll, ehrlich gesagt.
Also, wie kannst du den ersetzen? Der Typ war on fire deluxe, also schwierig.
Keine Ahnung.
Das ist die einzige Frage, die sich mir stellt eben. Ich glaube,
Boniface, sagen die deutschen
Boniface,
Kommentatoren.
Boniface, Bonifaz.
Ich weiß auch nicht. Die deutschen Kommentatoren sind nicht bekannt, dass sie Namen richtig aussprechen können.
Ja,
die sind bis heute noch Barcelona.
Nicht.
Weißt du?
Ja,
verstehe nicht. Das ist ja absichtlich. Das kann ich doch nicht. Über 30 Jahre im Kommentatoren-Business kann ich doch nicht wissen, dass es Barcelona heißt.
Die werden sich dann so gesagt haben,
Barcelona. Ja, du musst dann nicht sagen, Barcelona. Du kannst ja auch sagen, du kannst ja S aussprechen.
Das
sagen,
ist Barcelona. Aber dann eher wieder die Österreicher, die versuchen, die österreichischen Kommentatoren, die versuchen, diese spanischen oder portugiesischen Dinge korrekt auszusprechen.
Wow. Cristiano
Ronaldo.
Boah.
Oder der Klassiker, wie wir schon, Roberto Carlos ist natürlich der Klassiker.
Ja.
Jetzt, wie gesagt, muss man schauen, ob die das durchdrücken können. Mir würde es natürlich endlich mal wieder ein anderer Meister, außer die Bayern, wäre schon mal schön. Aber die Bayern haben halt eine Tiefe im Kader und Möglichkeiten, noch Leute zu bringen. Das hat der Xabi Alonso bei Leverkusen nicht.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, wenn so große Leistungsträger wie Boniface ausfallen, kann man weiterhin die Null bei den Niederlagen halten?
Ja.
Das ist die Frage.
Das ist die Frage. Wie geht es weiter mit Leverkusen? Wir werden sehen. Gut, wir sehen, wie es mit Leverkusen weitergeht. Ob es wirklich einen Borja Iglesias als Ersatz für Bonifaz gibt oder nicht. Das bringt mich aber jetzt zu meiner Headline. Wir schauen uns die Transfers an, die in Österreich bis jetzt schon passiert sind und ja, vielleicht noch passieren werden. In Österreich ist es ja so, mit dem Transferfenster, das ist offen bis 6.2. Mhm. Ja, bei den großen Ligen endet es jetzt am 30. Jänner, glaube ich.
Ja, oder am 1. Januar.
Oder am 1. Ja. Genau. Am 1. Februar, nicht am 1. Jänner. Unsere Liga beginnt ja erst am 9. Februar wieder. Und deswegen schauen wir uns eben heute an, was in der österreichischen Liga so Neues dazugekommen ist oder weggegangen ist oder was sich denn so getan hat. Gehen wir vielleicht die Mannschaften durch. Bei den relevanten Transfers, Sturm Graz hat Christoph Lang geholt von Hartberg. Ja, okay. Offensives Mittelfeld, 600.000 Ablöse. Also ja,
ja.
Glaube ich, ist in Ordnung. Da gibt es schlimmere Transfers, die man für dieses Geld machen kann. Sie haben auch vor kurzem Mika Biret geholt im Sturm. Es ist ein Mittelstürmer von Arsenal, U21 Arsenal oder U23 Arsenal. Ja. Das ist eine Laie bis Sommer, er ist Däne und Engländer, soll den verletzten Jatta ersetzen, der sich ja wehgetan hat, wurde in Fulham ausgebildet und war letztes Jahr zu Motherwell verliehen in Schottland. Da hat er in der 14 Ligaspielen 6 Tore und 5 Assists erzielt. Das ist in Ordnung.
Kann man machen.
Hätte ich gesagt. Genau.
Aber gibt es Kooperationen zwischen Sturm und irgendwem? Fulham oder Arsenal? Nein, gell?
Soweit ich weiß. Nein. Oder nicht, dass ich wüsste, sagen wir es mal so. Also Sturm hat Christoph Lang geholt von Hartberg und Mika Biret von Arsenal. Rapid Wien hat der hat einen guten Preis gebracht.
Ja, der hat...
Mittlerweile schon durch, Niklas Kühn.
Zu Recht auch, finde ich.
Ja, ich finde auch. Ich meine, er hat jetzt nicht brilliert, Ich finde nicht, also ich finde nicht,
so in ein, zwei Spielen vielleicht.
Aber der hat jetzt nicht
nein.
Der Welt gezeigt, dass er besser ist als Messi.
Okay.
Niklas Kühn. Weißt du, wo dieser Saga herkommt? Nein. Das soll ja Jogi Löw zu Mario Götze gesagt haben vor der Einwechslung beim Finale 2014.
Ja, wirklich?
Ja.
Na gut, dann. Aber so gute Zeig Motivation.
Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi.
Ja, exactly.
Ich meine, in diesem Spiel, mehr hat es nicht gebraucht. Ja, das war der Moment. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, braucht man nicht reden. Mario Götze war nicht in unseren Listen dabei bis jetzt.
Bis jetzt nicht.
Genau, Niklas Kühn für 3,5 Millionen Euro zu Celtic Glasgow. Ja. Volles Stadion. Geiles.
So
volles,
geiles Stadion.
Legendäres Stadionspiel. Mhm. Übrigens, Niklas Kühn spielt in Zukunft nicht mehr das zweitälteste Derby im Weltfußball, sondern das älteste Derby im Weltfußball.
Richtig.
Das Old Firm zwischen Celtic Glasgow und den Rangers.
Stimmt, wer es nicht gewusst hat, das Wiener Derby ist ja das zweitälteste.
Und zwar auch nur das zweitälteste, weil der Zweite Weltkrieg dazwischen war. Also man spricht immer vom ältesten Derby, das ununterbrochen ausgetragen wurde. Und das Wiener Derby ist das zweitälteste. Fun Fact. Dann Rapid-Zugang Christoph Lang, haben wir jetzt einfach umgedreht, das ist klar. Austria Wien, da gab es einen interessanten Fall von Jukic, der nicht mehr Teil des Kaders ist. Was ist da passiert?
Der wurde gegangen. Nein, das waren disziplinäre Probleme.
Ach, was?
Ja, du weißt. Ja. Es gibt manchmal freche Buben und wenn sie sich nicht an Zeiten halten.
Um es mit der Grazer Bürgermeisterin zu halten.
Eine Rotzpippen noch und nöcher. Aber ist ja jetzt in Russland untergekommen.
Ja, da gibt es ein tolles Video, ganz Vorstellungsvideo. Toll. Kollege Brandl von Sky hat das getwittert.
Wer
einen ehemaligen Austria-Spieler mit einem Gewehr sehen möchte, beim Vorstellungsvideo Sochi übrigens, in dem sehr beliebten Land Russland, geografisch angesiedelt. Austragungsort von Olympischen Spielen vor 10 Jahren oder
vor
so?
Vor langer Zeit.
Sochi.
Winterspiele.
Ja.
Aber er wird sich auf jeden Fall finanziell verbessert haben.
Ja, das ist anzunehmen. In Salzburg, Omar Solé ist stark in Verbindung gebracht mit Neapel. Ist schon wieder vorbei?
Ich glaube fast, dass das schon wieder vorbei ist.
Aha, okay.
So was ich zwitschern gehört habe. Aber man weiß es nicht.
Mhm. Timo Horn ist schon
fix. Ja, ist schon gekommen.
Bei Salzburg bis Sommer. Das ist super. Der hat 300 Spiele für den FC Köln gemacht. Der war 10 Jahre beim FC Köln. Ich finde das super.
Ja, also
FC Köln. Nicht, dass
FC Köln und super zur Zeit. Dass das
ja, zur Zeit. Er ist schon lange nicht mehr dort. Glaubst du nicht, dass der Timo Horn eine Verbesserung ist in Salzburg?
Du schau, als Tormann in Salzburg hast du das Privileg, dass du...
Das ist wie Rettungsschwimmen in der Molkerei.
Ja, wirst nicht oft gefordert, sag mal so, außer halt in die internationalen Partien dort wieder nicht spielen, schätze ich. Schauen wir mal, ich bin ganz schwer zu sagen.
Ja, stimmt, absolut. Dann haben wir beim LASK Wallon Berisha, ein Rückkehrer in der österreichischen Bundesliga, das steht auch schon eine Zeit lang fest, kosovarischer Nationalspieler, hat auch eine illustre Biografie, das ist der 5. Verein, seitdem er 2018 Salzburg verlassen hat. War bei Lazio, bei, ich glaube, Straßburg, dann bei Montpellier oder in Melbourne.
Ja, aber
und jetzt, keine Ahnung.
Soweit ich es gesehen habe, am Anfang ist jetzt noch, ich glaube, er braucht noch, bis er fit wird.
Mhm.
Das glaube ich, körperlich jetzt gesehen. Und wenn man so oft Verein wechselt, spricht es möglicherweise nicht für die Teamfähigkeit, sage ich jetzt einmal. Aber wird man sehen.
Ja.
Er ist ja nicht das Neue.
Dann gibt es. Das ist jetzt einmal so, was ich zusammengestellt habe, weil das sind die relevanten Transfers. Und dann gibt es noch einen Namen, der wird noch interessant werden als Abgang. Marco Grüll.
Also ja, stimmt.
Da schwebt,
da ist noch einiges
am Anfang,
offen,
seit Anfang der Transferperiode schwebt Union Berlin als Name herum. Dann hat sich Mainz eingemischt und jetzt offensichtlich auch Bochum. Das heißt, der 14., 15. und 16. der deutschen Liga
streiten
sich um Marco Grüll.
Da waren am Anfang noch bessere.
LA Galaxy.
Da waren noch schönere Vereine
Namen,
dabei, glaube ich.
Besiktas, glaube ich, oder Fener.
Ja, einer
glaube
von
beiden. Ich glaube, ist geiler als. Weil einer der drei wird absteigen, da bin ich mir fast sicher. Weil, keine Ahnung, Bochum ist so ein Kandidat, die einfach nie oben bleiben.
Bochum, ja. Aber.
Ich meine, von der Stimmung her, man muss halt ehrlich sein, in der zweiten deutschen Liga hast du immer trotzdem volles Stadion.
Ja, ich glaube auch nicht drin.
Und Geld verdienst auch mehr.
Ja.
Verdienen tust mehr Stimmung hast, ob es für einen fußballerischen Aspekt für die Karriere Grüll mit 28 jetzt der richtige Schritt ist, hinunterzugehen ins zweite.
Es kommt immer darauf an, was jetzt der neue Trainer bei Rapid, vielleicht wissen wir was nicht, was der Grüll schon weiß.
Ja, er hat schon uns im Podcast hat er gesagt, er konzentriert sich jetzt mal auf Rapid. Er hat auch gesagt, Zocchi ist der Richtige.
Ja,
und zwei Tage später
sagen, das war er mehr dann, glaube ich.
Ja, das war eine Floskel. Das ist klar. Deine Prognose, gibt es noch einen Hammer in der Bundesliga? Gibt es noch einen Abganghammer oder einen Zuganghammer?
Nicht, dass ich wüsste, ne?
Nein.
Ich glaube nicht. Also der einzige Hammer, der mich noch interessiert hätte, wäre Dragovic gewesen und das ist lang vom Tisch.
Grimmel ist auch am Tisch, bei Rapid. Zumindest auf Transfermarkt steht es drinnen. Wird heiß diskutiert. Viele finden es nicht gut.
Den gibt Union doch nicht her.
Andere sagen, es wäre geil, wenn der wieder sozusagen unter Anführungszeichen nach Hause heimkehrt.
Ja, aber Rapid sollte jetzt nicht irgendwie einen alten Heimkehrer kaufen,
nein,
sondern sich mehr in die andere Richtung orientieren.
Selbstverständlich. Man soll jetzt einfach erfolgreich sein. Das wäre jetzt mal ganz wichtig aus Sicht, glaube ich, auch der Rapid-Fans. Irgendwann wird, also mir als Rapid-Fan, wenn ich Rapid-Fan wäre, wäre mir die Geduld irgendwann einmal ausgegangen schon. Und das Zeug,
die geht Ihnen ja regelmäßig aus,
so ist
ja nicht.
Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja wieder ein Zeichen für diese Fans, weil ich glaube, Mission 33 steht jetzt seit 15 Jahre, oder? 2009?
Ja.
Wann war's? Oder 11?
Nein.
Auf
neun,
jeden Fall
neun nicht.
Weit, weit über 10 Jahre mittlerweile,
ja,
wo gut, man auf diesen Titel wartet.
Ja, die gibt's ja gar nicht mehr, diese.
Aber natürlich wünscht sich jeder den nächsten Titel.
Aber
und dass ich doch nicht jede Saison mindestens einmal vor leerem Stadion spiele, weil die Fans einfach protestieren, verstehe ich einfach nicht. Weil du hast so viele Möglichkeiten und es wird jedes Jahr in den Sand gesetzt eigentlich. Finde ich.
Ich bin Australier, was soll ich sagen?
Also das würde ich mir unterstützen, meiner Meinung.
Bei Australien ist halt so, dass der klassische Spruch gilt, Australien ist, weil es trotzdem bleibt.
Hm. Gilt wahrscheinlich
man
auch
ist, man ist halt gewohnt, dass man struggelt, man ist gewohnt, dass man nicht den schönen Fußball sieht, den man gerne sehen würde oder den sie beide Mannschaften in Wien spielen wollen. Ja, und hin und wieder flippen sie aus, die Rapid-Fans, dann blockieren sie irgendwas oder stehen in den Rücken oder so. Und ja.
Man kann eh nicht viel mehr machen, eigentlich. Ja.
Also.
Ei. Nein, wir werden sehen, wie es weitergeht.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht.
Ja, wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Dann geht es auch wieder los mit den Studiogästen. Vielleicht haben wir nächste Woche als Überraschung schon jemanden da. Wir werden es sehen. Das war's für diese Woche. Lieber Funke, herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Danke auch an euch zu Hause fürs Zuhören. Das war Abgestaubt, der Fußball-Podcast der Kleinen Zeitung. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und ganz besonders, dass ihr wieder zuhört. Vielen Dank und Baba.
Ciao.
Ciao.